Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur DRS1-Talk-Sendung an diesem Sonntagmorgen. Wir sind heute an einem von den nördlichsten Zipfel von der Schweiz, zu Thayingen im Kanton Schaffhausen und damit auch direkt an der deutschen Grenze. Zwei Gäste, die ich mich besonders darauf freue heute. Marianne Stamm. Auf der einen Seite, Marianne Stamm macht Wein zusammen mit ihrem Mann, hier zu Thayingen. Sie teilen sich die Arbeit, ihrem Mann produziert, Marianne Stamm verkauft. 100.000 Flaschen Wein füllen sie Jahr für Jahr ab. Wie man Wein richtig probiert, der Geschmack so richtig zur Geltung kommt, das erfahren wir in dieser Stunde live. Und auf der anderen Seite der Ota Danek, auf die Welt gekommen, in der damaligen GSSR, der Tschechoslowakei, Kunstgiesser, Fußballer, hat als Profi-Goalie noch die wirklich goldigen Zeiten vom FC Winterthur und FC Wettigen in der Nationalliga A erlebt. Heute trainiert er der FC Thayingen und organisiert Jahr für Jahr eine glamouröse Sportsgala hier in der 4000-Seelen-Gemeinde Thayingen. Er hat aber auch schon mal der Weltfußballer Lionel Messi eingeladen auf Thayingen und der ist gekommen. Es freut mich sehr, dass Sie beide hier sind. Ganz herzlich willkommen hier im Persönlich. Danke. Der Lionel Messi in Thayingen, Ota Danek. Ich glaube, kein Fußballer auf der Welt, der im Moment so brillant spielt. Und der ist hierher gekommen.
Ja, das ist richtig. Wir haben ihn eingeladen, also mit dem FC Barcelona, mit der U14. Haben wir hier ein grosses internationales Turnier, das wir jetzt schon zum 12. Mal austragen haben. Haben wir eingeladen und der FC Barcelona ist gekommen. Und nebst Inter Mailand und anderen Mannschaften, auch Schweizer Mannschaften, deutsche Mannschaften, FC Bayern München und so weiter. Und haben durch das natürlich ein gewaltiges Erlebnis.
Und hat man dort das Talent schon gemerkt in diesem kleinen? Also ist etwa 14 Jahre alt in diesem Moment,
oder? Jawohl. Also die Leute, die ihn kennt, die Leute, die sich mit dem Fußball auseinandersetzen, oder gerade ein bisschen so die FC Barcelona-Fans, wie der Pedro Planas. Dank ihm habe ich das eigentlich auch noch können realisieren. Wir sind 2-3 Mal auf der Barcelona rausgeflogen und haben dann mit dem Vorstand und alles Zeug müssen klar machen. Und die haben natürlich dort schon gesagt, ja, das ist ein Riesentalent. Mhm. Aber ich meine, wie gesagt, es sind schon viele Talente auf der Strecke geblieben.
Also man weiß es in dem Moment nicht. Also wenn ein Teenager so ein unglaubliches Talent hat, ob er das mit 20, 25 noch hat. Also weil irgendetwas könnte in die Quere kommen.
Ganz genau. Und meistens ist es ja auch so, dass Verletzungen könnten natürlich eine Rolle spielen. Und, oder auch vielleicht, ja, vielleicht auch mal eine Freundin, die ihm sagt, du darfst nicht mehr Fußball spielen. Aber das sollte eigentlich nicht unbedingt eine Bremse sein.
Überhaupt, der Kanton Schaffhausen, ein rechter Sportskanton. Wie sieht es bei Ihnen in der Familie aus, Marianne Stamm? Handball, sagen wir zum Beispiel Kanton Schaffhausen. Jawohl. Oder Kadetten Schaffhausen, eine Mannschaft, die schweizweit brilliert.
Unser Sohn spielt aber zu Thayingen ein bisschen Handball. Unsere älteste Tochter hat Korbball gespielt. Das ist auch ein eine Spezialität von Schaffhausen. Also vor allem vom Reihen, muss ich sagen, da man Korbballt. Und sonst sind wir eigentlich alle normal sportlich.
Normal sportlich. Jetzt haben wir gerade zwei Sachen, die ich aufbrezeln möchte. Sie haben gesagt, nicht Thayingen, wie ich als Nicht-Schaffhausen, sondern richtig sagt man?
Thayingen.
Thayingen.
Also ich sage es vielleicht auch nicht ganz, ganz richtig.
Also ein sanftes T, eher ein D, ein Thayingen. Ja. Und dann kein A sondern, oder E, sondern so eine andere E.
Ja,
also, schaust du hier in die Runde, jawohl, genau. Es ist mehr oder weniger Schaffhausen. Und das andere, was Sie gesagt haben, was auch ganz schnell ist, ist der Rajat. Rajat, sagt man. Das ist die Region, wo wir uns hier befinden.
Eigentlich ja. Thayingen ist die Hauptstadt oder der Hauptort vom Bezirk Rajat. Ja.
Ein grosser Teil von der Gemeindegrenze Thayingen ist auch Landesgrenze zu Deutschland. Was hat denn eigentlich da für einen Bezug zu zu Deutschland, zu der deutschen Nachbarschaft, oder Dani?
Ja, eigentlich normal. Ich meine, die reden auch Deutsch, weil wir eigentlich auch. Vielleicht haben sie ein bisschen Probleme mit unserer Sprache. Aber sonst, dass sie uns richtig verstehen. Aber an und für sich haben wir da eigentlich kein grosses Problem. Ich wüsste eigentlich nicht, in welcher Richtung. Im Gegenteil, wir haben ja auch etwa mal einen Fußballer, der bei uns beim FC Teigen mitspielt.
Und also da haben, das geht man ganz locker an, hin und her, dass es im FC Teigen einmal einen Deutschen in der Mannschaft hat.
Absolut, ja. Überhaupt gar kein Problem.
Gibt es denn eigentlich auch so in der Region, dass man sich austauscht unter den Fußballclubs, dass der eine mal beim anderen geht spielen, so wie ein Grümpelturnier über die Landesgrenze hinweg?
Das gibt es ein bisschen weniger, weil meistens auch an diesen Turnieren ist man meistens lizenziert, also da muss man quasi also bei einem Verein dabei sein und sonst kann man ja gar nicht antreten in dem Sinn, ja.
Wie erleben Sie das jetzt an der Landesgrenze, so ein grosses Thema? Im Moment sind ja alle die Schweizer, also wir alle, oder viele, die gerade wenn sie in der Grenzregion sind, wir kennen das in der ganzen Nordschweiz eigentlich, und wenn man sehr wahrscheinlich ins Tessin runter würde, wäre es genau gleich, wo ins Ausland gehen einkaufen. Der starke Schweizer Franken, der schwache Euro. Wie geht es einem so selber, wenn man Gewerbetreibenden ist an der Landesgrenze? Marianne Stamm.
Also in der Altstadt in Schaffhausen, wo ich Dönerthek betreibe, ist das effektiv ein Problem. Da merkt man, dass die Leute fehlen, die postet, die in den Fachgeschäften postet. Und das ist die Frage, wie sich das langfristig entwickelt. Aber ich weiss, dass das branchenübergreifend ist, also der betrifft wirklich alle zusammen, nicht ausschließlich Lebensmittel, da geht weiter bei Kleider, da geht weiter bei Elektrogeräten und so weiter. Da ist die Frage, wie sich da weiterentwickeln wird.
Das ist aber etwas, das nicht erst jetzt in den letzten ein, zwei Jahren angefangen hat. Würde Sie sagen, dass das dauert schon länger, der Trend?
Ja, der geht schon länger, aber hat sich massiv verstärkt mit dem Eurokurs. Das ist ganz, ganz klar. Handherum haben wir auch die Situation einfach, dass deutsche Touristen oder überhaupt Touristen aus dem EU-Raum bei uns einfach weniger Geld ausgeben. Das merkt man in der ganzen Stadt, in der ganzen Region Schaffhausen.
Also das heisst, Sie haben einen relativ lockeren Zugang zu der deutschen Nachbargemeinde. Es ist eher ein bisschen verspannter, was uns Schweizer angeht, wo immer ins Deutsche rausgehen einkaufen.
Ja. ich denke, man muss sich einfach da ganz verhalten, mal im grossen Zusammenhang überlegen und sich auch die Folgen vorstellen, wenn das jetzt jahreweise so weitergeht. Was denn da alles passiert? Wir haben wirklich Gefahr, dass die Städte an den Grenzen noch als Gewerbezentrum an Bedeutung verlieren oder sogar aussterben. Also, dass die Nahbranchen einfach
das verschwinden. Das haben Sie erlebt, zum Beispiel in der Schaffhauser Altstadt, dass der eine oder andere Laden, eben die Läden, das Läden sterben, dass das ganz konkret
passiert. Das ist schon etwas, was jetzt einfach noch verstärkt wird durch den starken Franken. Ja.
Gerade diese Woche ist rausgekommen, dass wir in der Schweiz pro Jahr und Kopf 37 Liter Wein trinken. Das freut Sie sicher.
Natürlich, ja.
Allerdings sind das weniger als auch schon. Und es werden generell immer weniger Wein getrunken, vor allem auch Schweizer Wein. Auf der anderen Seite 57 Liter Bier, also 20 Liter Bier, wir sind eine Biernation. Sie als Sportler würden das sehr wahrscheinlich unterschreiben, oder Danik? Was trinken Sie hinter nach einem Training?
Ja, natürlich Falkenbier. Ich meine, wir müssen ja auch noch ein bisschen Werbung machen für unser bestes Bier weit und breit.
Das ist Schaffhauser Bier.
Das ist natürlich Schaffhauser Bier, das ist ganz klar. Ja. Und das ist auch das, was meine Jungs im Fußball natürlich auch trinken, ist ja klar.
Aber auf der anderen Seite wäre natürlich auch ihre Herkunft. Also, Tschechien ist ja sehr berühmt. Also der ganze Raum dort fürs frühere Böhmen und Bayern etc. dort kommt das Bier her.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir gehen ja am nächsten Mittwoch gehen wir ja mit dem FC Teigen ins Trainingslager nach Prag und es ist natürlich ganz klar, dass wir dort den Pilsner wieder trinken. Also wenn dort natürlich schon so dort, wo wir sind, dort dürfen wir natürlich das Bier auch geniessen.
Der FC Teigen geht auf Prag.
Jawohl, genau.
Wie geht das?
Ja, das ist natürlich auch immer wieder möglich, wenn wir einen Sponsor haben oder mehrere Sponsoren. Und wir sind jetzt auch vielleicht in der glücklichen Lage, dass wir jetzt zum Beispiel in Doc Holiday, das ist ein Zahnarzt von Jestetten, der uns auch unterstützt und auch uns jedes Mal einen grossen Betrag an unsere zwei Trainingslager, die wir durchführen, beisteuern tut. Und durch das haben wir die Möglichkeit.
Dann können Sie das machen.
Aber natürlich jetzt speziell bei Sparta Prag, weil Sparta Prag kommt ja immer wieder an unsere Turnier, bei den Junioren-Turnier. Und dann sind wir dort zu Gast im grössten Stadion der Welt, also der Stadion Strachov, da fast 247'000 Leute.
Da verschlossen haben. 257'000 Leute haben erblassen.
247.
247.
Gut.
Und dann kommt der kleine FC Teinger dort rein, da verschlossen haben ja in dieser Arena.
Es ist auch nicht einfach, sagen wir mal so, dass wir, es heisst eigentlich auch nur dank der guten Beziehung und dass wir dann Prager da immer so gut schauen, dürfen wir jetzt nicht raus, aber man muss es auch anschauen. Das Stadion, es ist nicht das grösste Fußballstadion, sondern, das grösste Sportstadion. Und das ist natürlich mal gewesen, durch die Spartakiada, die früher stattgefunden hat. Und der Sparta Prag hat das mal können, mit den Rosicki-Millionen, 20 Millionen, was mal überkommen von Dortmund, haben sie die Anlage gekauft und haben jetzt 6-7 Fußballplätze, also richtige Fußballplätze, ja, die da reingebaut. Und sie ist jetzt auch eins von den modernsten Jugendzentren, Fußballjugendzentren, ja, praktisch Europas.
Super. Also, das ist für, korrigieren Sie mich, in welcher Liga spielt der FC Teinger im Moment?
Ja, wir sind zurzeit noch in der dritten Liga.
Im Moment in der dritten Liga, genau. Riesig grosse Stadion, wenn ihr ins Ausland geht, das ist schon fast Champions League Format. Noch schnell zurück zum, jetzt haben wir das Bier auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Wein. Ich habe Sie gebeten, einen von Ihren Wein nicht mitzubringen, Marian Stamm, das ist klar, damit wir wissen, von was wir schwätzen. Würde dann also quasi einen Schluck heimnehmen. Von Teinger. Was haben Sie da mitgebracht? Was ist das für ein Wein von Teinger?
Ich habe natürlich wirklich einen Teinger gebracht. Ich hätte ja auch andere Möglichkeiten gehabt, um einen anderen Schaffhauser Wein zu bringen. Aber das ist wirklich ein Teinger. Das ist so 1,5 Kilometer Luftlinie von hier gewachsen, hier drüben. Und ich habe gefunden, in Anbetracht von der Stunde und so weiter, etwas Leichtes, Fruchtiges,
Süffiges. Das war meine nächste Frage. Ja. Ab wann am Tag darf man eigentlich ein Glas Wein trinken?
Ja, das ist individuell. Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich das Gefühl habe, von der 11 an sei da gut. Wenn man jetzt wirklich vom Trinken...
Also wir sind noch 3/4 Stunde.
Ja,
wir sind jetzt früher. Wenn wir jetzt aber nicht 3/4 Stunde anwenden, oder?
Wenn man wirklich vom Trinken redet, degustieren, ist wieder etwas anderes. Gut. Da können wir ohne weiteres
also,
schon
wir tun jetzt degustieren in dem Fall.
Also da wäre jetzt eben der Teinger Riesling Silvaner.
Ein Riesling Silvaner aus Teinger. Wir sind gespannt. Leicht und frisch. Fruchtig, haben Sie gesagt, gell, Sie?
Ich habe gesagt, fruchtig, ja. Ich hoffe es. Mich dünkt da,
das ist ja so.
Stärke vom Riesling Silvaner, da noch fruchtige und würzige Elemente vereint und auch so ein bisschen, ja, spielt mit Süße und Säure etwas Frisches und würde eigentlich auch wunderbar passen. Wenn die Sonne jetzt noch ein bisschen durchscheinen, oder? Da wäre so richtig der Wein für diese Situation von mir aus gesehen.
Und ist eine klassische Rebensorte, oder? Der Riesling Silvaner, das ist das, wo der Weisswein zum grossen Teil in der Schweiz, aber auch jetzt nämlich im Schaffhausischen hergestellt worden ist, seit langen, langen Zeiten, oder?
Ja, also seit rund 100 Jahre eigentlich haben wir den Riesling Silvaner. Und es ist im Kanton Schaffhausen schon die weisse Sorte, also in der ganzen Ostschweiz eigentlich.
Hat das jetzt Ihnen geschmeckt, Motor Tanik?
Ich würde sagen, er ist süffig, ja.
Gut.
Süffig.
Ja, kann man eigentlich auch bezeichnen, oder?
Okay.
Oder weniger, sagt man ja
aus. Nein, ich finde, eigentlich ist schon die Absicht, wenn man so einen Wein macht, dass der auch ein bisschen süffig ist oder dass der Spass macht zum Trinken und dass man nicht nach einem Glas sagt, ja, jetzt ist das eigentlich gewesen, sondern dass man gerne noch mal ein bisschen sich nachschenken lässt. Ja.
Wie lernt man Wein richtig degustieren als absolute Laie? Also, dass vielleicht jetzt jemand, der daheim uns zulässt und denkt, ja gut, jetzt heute Nachmittag machen wir vielleicht auch wieder mal eine Flasche von unserem Schweizer Wein auf. Und wird den Geschmack vielleicht neu entdecken. Wie haben Sie das gemacht, Marian Stamm? Ich meine, Sie sind ja auch nicht als Weinkennerin geboren.
Nein, natürlich nicht. Wer wird schon als Weinkenner geboren? Das ist etwas, es ist Wissen, wo man sich aneignet. Und eigentlich ist es ganz einfach. Es geht über die drei Stufen: Auge, Nase, Gaumen. Also man schaut sie mal zuerst an und das fängt bei mir eigentlich schon bei den Flaschen an. Also wenn sie einen Wein posten, schauen sie die Etiketten an und je nachdem findet man, mal macht man ja oder lieber nicht. Und im Glas ist dasselbe eigentlich. Man schaut mal die Farbe an, wenn man den Wein geschenkt hat und dann ist es schon wieder ins Anmächelig oder wirkt der Trainer schon ein bisschen alt, hat er Kohlensäure drin, hat er Trübungen drin, einfach all diese Sachen. Und dann tut man den Wein mal abschmücken eigentlich mit der Nase, da ja die Phase, wo sie auch einen Korken vielleicht merken, mhm, oder denken, oh, es schmeckt irgendwie nicht sauber. Oder jetzt in dem Fall, finde ich, eben, hat man schon so ein bisschen die würzigen und fruchtigen Noten vom Riesling Silvaner. Und dann nimmt man ins Maul und dann kommt die Stunde der Wahrheit eigentlich. Passt mir der Wein? Mhm. Und da finde ich es ganz entscheidend, ob man selber gern hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein fehlerfreier Wein, aber ob er einem dann zusagt. Das ist entscheidend. Und zum Wissen eigentlich auch, was man selber gern hat. Und das, denke ich, ist etwas, wo man im Laufe von seinem Weingenüsserleben immer mehr dazu lernt. Also ich denke, mit 25 weiss man weniger über sich selber und wie, wie mit 40 oder 45. Das ist so Sachen, die sich entwickeln.
Jetzt haben Sie gesagt, eben, man merkt dann, ob ein Wein gut ist. Oder eben, passiert das auch an einem Profi noch, dass Sie je nachdem im Verlauf des Kälteren oder beim Gärungsprozess merken, jetzt ist mir etwas abgehängt. Also passiert das überhaupt?
Hoffentlich nicht. Aber,
also, oder wenn ja... ist Ihnen das zum letzten Mal passiert bei Ihnen beim Kälteren? Dass ich sagen, oh, da ist irgendetwas drin.
Das ist ja, das ist natürlich ein Prozess, der sich über bestimmte Zeit hinwegzieht. Und es ist ja so, gerade so, dass wenn man jetzt während der Gärung eigentlich wirklich regelmäßig täglich degustiert. Und dann merkt man schon sehr früh, wenn etwas anfängt, falsch laufen und kann Gegensteuer geben. Da ist eigentlich die Idee dahinter, dass man Fehlentwicklungen so früh wie möglich merkt und kann Massnahmen dagegen ergreifen. Ja.
Ich habe von Ihnen erfahren, beim Vorgespräch, dass es eine lange Zeit gegeben hat, wo man gar nicht etwas anderes dürfen anbauen da im Schaffhausen. Zum Beispiel als, das wäre jetzt eine von diesen Sorten, die man quasi hätte dürfen, aber wo Sie dürfen, und Ihrem Mann ein bisschen obentürlustiger geworden sind und gesagt haben, ja, wir würden mal gerne ein bisschen andere Sorten anbauen. Ist das nicht selbstverständlich gewesen, dass man das hätte dürfen?
Nein, oder? Da hätte man doch noch nicht einfach selbstverständlich dürfen. Es hat das Rebsortenverzeichnis gegeben für jeden Kanton, wo drin eigentlich vorgeschrieben war, was man für Rebsorten darf ansetzen. Und das ist im Schaffhausen im roten Bereich wirklich der Pinot Noir gewesen, klar, der Blauburgunder. Und Weiss dann Riesling Silvaner und Pinot Gris. Meinte, das sei abschliessend. Rüschling, glaube ich noch.
Und das ist und dann wären Behörden sonst gekommen und hätten Ihnen die Rebstöcke ausgemacht, wenn das rausgekommen wäre?
Ja, da hätte man nicht dürfen setzen eigentlich.
Aber das ist heute nicht mehr so.
Das ist heute sehr, sehr viel liberaler. Man kann eigentlich mehr oder weniger alles setzen auf Land, das in der Rebfläche ist. Also man kann nicht einfach wild Reben setzen, sondern dass man wirklich Einzonsland sein. Aber eine bestimmte Fläche ab 400 Quadratmeter muss Einzonsland sein.
Aber das hat sich für Sie schon gelohnt, dass Sie ein bisschen eben ein Sortiment erweitert haben. Sie haben, glaube ich, über 50 Sorten.
Über 50 Wein machen wir.
50 verschiedene Wein, die Sie machen.
Und etwa 20 verschiedene Traubensorten. Ja, das hat sich unbedingt gelohnt. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man ganz verschiedene Traubensorten hat mit ganz verschiedenen Eigenschaften, also degustativen Eigenschaften. Und es ist natürlich auch spannend vom oder leichter vom Anbau her, weil die haben ja unterschiedliche Blütezeitpunkte, die haben unterschiedliche Reifezeitpunkte, also es tut einem einerseits im Herbst die Erne ein bisschen staffeln und andererseits auch das Risiko ein bisschen verteilen, jetzt gerade von der Blüte im Frühling, wenn wir mal eine Schlechtwetterperiode haben, haben wir gleich eine gewisse Chance, dass nicht gerade alle Reben drin reicht, oder? Ja.
Vielleicht auch ein bisschen lustiger geworden aus Wein trinken, oder Danik? Oder eher, glaubt ihr, Bier trinken? Das, wie heisst es? Falkenbier?
Das Falkenbier,
ist
das,
das nimmt Ihnen niemand weg.
Nein, auf jeden Fall nicht. Und vor allem, weil wir mit Falkenbier auch sehr gut zusammenarbeiten.
Oh, ja.
Und dann würde ich aber auch sagen, nein, ich trinke auch gerne zwischen Ihnen mal ein Gläschen Weisse oder rote Trinken. Also, das ist nicht einfach etwas, wo ich auf das möchte ich auch nicht verzichten beim Essen oder auch, wenn man es gemütlich will haben.
Ja, wir Profisportler wissen immer, wo sie Sponsoring können platzieren können, sogar in der Badesättigung. Wenn man noch ein Kind ist, braucht es, glaube ich, wenig für glücklich sein. Wir erinnern uns alle, ein Ritt auf den Schultern von Mutter oder Vater oder Spiel im Garten, ein Schlauch mit Wasser, wo man sich abspritzt, braucht ganz wenig. Und im Erwachsenenleben, im Normalfall, tun wir es ein bisschen schwieriger mit Glück oder Glück finden. Umso schöner im Vorgespräch mit Ihnen beiden habe ich mir beide mal das Wort Glück notiert. Sie haben eigentlich in völlig unabhängigen Zusammenhang von Glück geredet. Sie haben beide Glück gehabt, beim einen oder anderen Fall, beim beruflichen Leben. Sie haben zum Beispiel Glück gehabt als Sportler oder haben auch viel Glück gehabt oder dann zu dem Punkt, an, wo sie heute sind, indem sie ja Unternehmer sind, die Sportskala machen, haben aber eigentlich ganz klein angefangen als auf der einen Seite Sportler, Profisportler, aber dann auch als Reporter. Sind sie ein rasender Sportreporter gewesen?
Ja, gut, ich meine, ich sage immer, jetzt ist nur meine Person, aber ich meine, ich arbeite ja immer in einem Team zusammen. Und ich meine, das ist natürlich schon etwas sehr Wertvolles, wenn man sich auf die Leute verlassen kann. Und zum einen ist es so mit der Familie, die sich auch sehr stark engagiert. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch im Fußball auch die Jungs, die, wenn wir etwas machen, organisieren, sind sie immer für mich da. Oder auch ein paar gute Kollegen. Und dann sicherlich auch, wenn wir schon bei dem Thema sind, Reporter und so weiter, habe ich zum Beispiel auch in der Gabriele Graf von St. Gallen, wo bei mir seit über 10 Jahren Redaktionsleitung macht, beim Schaffhauser Regionalsport oder beim Gala-Magazin oder jetzt auch beim MD-Events-Magazin, ist das natürlich schön, wenn man sich auf die Leute verlassen kann und ohne die Leute. Und das ist auch vielleicht das Glück, das man einfach haben muss.
Das heisst, Sie haben ein glückliches Händchen, indem Sie, wenn Sie sich jemanden auslesen, wo Sie wissen, mit dem oder mit der kann ich zusammenarbeiten. Wie machen Sie das? Wie spüren Sie das?
Ja, wie spüren Sie das? Ich meine, man ist sicher auch schon mal auf die Schnur gegangen. Aber irgendwie würde ich sagen, mehrheitlich, und das ist jetzt genau das Wort Glück, muss ich sagen, habe ich das Glück gehabt. Und und irgendwie, für mich ist eigentlich, wenn eine Enttäuschung da ist, ist es für mich nicht eine Enttäuschung, sondern einfach eine neue Herausforderung. Das ist einfach immer wieder mein Motto. Und so gehe ich eigentlich durchs Leben.
Wie haben Sie das gelernt? Von Ihrem Vater?
Ja, sicher. Bei meinem Vater auch habe ich etwas, einiges müssen dazu lernen. Aber,
also, dass Sie aus einer Enttäuschung gerade eine neue Chance sehen, ist ja nicht so selbstverständlich. Sie haben vorher gesagt, ich sage das Wort extra nochmal, wenn man mal auf die Schnur geht, oder?
Ja, aber, ja.
Dass man wieder aufsteht, ist ja...
Ja,
ich meine, braucht ja irgendetwas.
Ja, da könnten wir die Sendung auf 3 Stunden ausführen. da möchte ich eigentlich jetzt nicht anfangen, aber es fängt eigentlich auch zum Beispiel nur allein mit dem Fußball an. Wenn man mal verliert, dann ist das doch nicht ein Weltuntergang, sondern es geht weiter. Oder wenn jetzt halt mal auch jemand eine Verletzung einfängt und so weiter, dann ist es auch nicht das Ende von der Sportkarriere. Dann ist er nach 3-4 Wochen wieder da. Also man muss ja auch die Leute auch immer wieder motivieren. Und auch selber sagt man sich auch, es ist ja eigentlich, es geht ja immer wieder irgendwie weiter.
Ist das etwas, Sie sind ja jetzt eben Trainer vom FC Teingen, wenn Sie mal einen jungen Sportler haben, der verletzt ist, wo eben vielleicht, was weiß ich, eine Zehrung oder Prellung, ja, oder wie gestern, Fabio Cancellara, der umgeht und man weiss nicht, ob er am Mittwoch fahren oder so.
Ja.
Wie vermitteln Sie das an einen jungen Mensch, an einen jungen Sportler, dass man sagt, ach komm, das geht schon?
Ja, man hockt mal an und trinkt mal ein Falkenbier.
Nein! Ich fange jetzt auf ein Strichchen machen.
Nein, es ist eigentlich schon so, dass man natürlich auch auf die Menschen muss eingehen muss. Und vor allem, weil man selber ja die Erfahrung selber gemacht hat. Mhm. Und irgendwo probiert man es ja auch im Leben auch ein bisschen besser zu machen. Und irgendwie streben wir ja alle miteinander auch einen Erfolg an. Und vielmal, wenn der eine oder andere vielleicht mit dem, was ich ihm sage, oder vielleicht ein bisschen harte Worte verwende und er nicht ganz mit dem einverstanden ist, oder wenn ich auch einen mal aufbauen tue, dann sage ich einfach auch immer, ich meine, ich bin jetzt 53, dann sage ich einfach, du, hört, ihr habt ja wollen, dass ich das für euch weitermache, nicht ich. Und das heisst einfach, in dem Moment, dann müssen sie mir auch ein bisschen folgen, müssen sie auch auf mich hören, und auch gehört auch ein bisschen Ordnung, ein bisschen Disziplin und alles rein, und da tue ich natürlich das Ganze natürlich auch noch einspielen lassen.
Stichwort Glück, Marianne Stamm. Sie haben Glück, glaub, gesagt bei mir mit der Rapsorte. Sie haben verschiedene Rapsorte probiert, wo man eben gesagt hat, oh, mach das nicht oder versuch es halt mal, aber vielleicht müsst ihr es wieder austun. Ist das ein Moment, wo Sie Glück haben? Wo haben Sie sonst noch Glück gehabt?
Also Glück mit der Rapsorte, das ist natürlich ein bisschen etwas überleitet. Das ist nicht ausschließlich Glück. Aber ich finde, wir haben Glück gehabt, eigentlich, wenn man als Weibauer arbeitet, dann hat man ja immer einen Partner, den man nicht berechnen kann. Und das ist die Natur, oder? Es kann wirklich sein, dass einem einfach alle Reben verfrieren oder dass man einen Hagelschlag hat, wo man dann einfach ein Jahr keine Ernte hat. Die Kosten hat man gleich, die Arbeit hat man gleich, aber keinen Ertrag. Das haben wir nie gehabt. Es sind schon lange immer so ein bisschen, sage ich, Streifschäden gewesen oder so. Aber im Großen und Ganzen haben wir da wirklich immer Glück gehabt und Erfolg gehabt und da können weitermachen. Und du hast etwas ganz Entscheidendes gesagt für mich, Otta. Glück, glaube ich, das ist nicht eine einsame Sache, die man für sich alleine hat, sondern das ist wirklich etwas, wo es von einem Team kommt und von einem Team getragen wird und wo sich so quasi hin und her spielt, oder? Oder auch eben, dass man einander helfen kann in einer Situation, wo der eine sagt, jetzt mag ich einfach nicht mehr weiter, das ist mir zu viel, oder die Arbeit wächst mir über den Kopf, da andere dann wieder können sagen, mal, das schaffen wir zusammen, komm, das geht. Das ist nicht etwas Einsames, sondern wirklich eine Sache vom Team. Und das ist bei uns auch einerseits die Familie und andererseits natürlich die Mitarbeiter, die da auch stark mittragen.
Ja, sie sind eigentlich beide, wenn ich sie jetzt so schaue und das, was sie machen, haben beide eigentlich mit Teams zu tun bei ihnen, ein Betrieb, wo immer grösser geworden ist natürlich. Also so, ich habe ja gesagt, 100'000 Flaschen Wein füllt man nicht einfach allein ab als Zweierteam. Oder bei ihnen im Fall von der Sportskala oder auch als Fußballtrainer, das braucht Familie, das braucht ein Team, wo mitträgt. Ich würde noch gerne ein bisschen zu Ihren Wurzeln kommen, zu den Kinderstuben. Und da haben wir zwei spannende Geschichten. Auf der einen Seite die Schaffhauserin, die dann aufs Land rauszieht. So weit ist es nicht. Wie viele Kilometer ist der von Schaffhausen?
Ah, 10, 12 Kilometer.
So, ja. Und auf der anderen Seite der Otta Danig, der mit 12 in die Schweiz gekommen ist. Was haben Sie für Erinnerungen an die Zeit, die sind nach dem Prager Frühling, haben ihre Eltern, ihren Vater und ihre Mama haben Koffer gepackt und sind in die Schweiz gekommen. Aber die ersten Jahre haben sie ja sehr wahrscheinlich noch recht bewusst in der damaligen Tschechoslowakei erlebt. Was haben Sie für Erinnerungen daran?
Ich meine, es ist natürlich auch so, man hat natürlich auch sehr viel mit Sport zu tun gehabt. Man hat natürlich, in der Tschechei hat man eigentlich nichts anderes gehabt, als entweder ist man Schlittschuhlen, Eishockey spielen. Dann sind wir 6 Stunden am Tag sind wir Schlittschuhlen gegangen. Und wo wir natürlich hier in die Schweiz gekommen sind, bist du natürlich den 20-Jährigen, ich weiss sogar noch, Egon Bösch, weiss es sogar noch, wo wir auf den Weiher Schlittschule gegangen sind, sind wir eigentlich schon einer von den Besseren gewesen. Klar, wenn man dann nachher nicht weitermacht, dann wird man ja nicht besser.
Aber das war Teil von der Schule.
Ganz genau.
Also, hat die Schule gemacht, das hat
auch
der Staat quasi gefördert.
Und auch mit dem, ganz genau. Und da muss ich natürlich auch sagen, das war schon ganz anders gewesen. Und ich meine, früher ist es natürlich, es ist auch heute noch, also kommunistische Staaten, ist es nicht mehr so, wie früher noch. Über den Sport hätte man ja auch können aus dem Land rausgehen können. Mhm. Und das ist natürlich auch eine treibende Kraft gewesen, die man sich gesagt hat.
Ist es eigentlich einfach gewesen damals, dass man einfach so hat Koffer können packen und sagen, wir gehen? Also wo Ihr Vater den Schluss mit, sehr wahrscheinlich mit Ihrer Mutter zusammen gemacht hat?
Eigentlich schon nicht, aber man hat das eigentlich vielleicht ein bisschen länger geplant gehabt, weil der Vater hat ja schon vorher mal eine Stelle schon als Vorarbeiter ein Jahr lang können hier im GF annehmen. Also so quasi auch fast ein bisschen in dem Sinn vorausschauend. Und dann hat es ihm da gefallen und ein Jahr später sind wir dann da gewesen, sind wir auf die Zeilen gezogen.
Wie ist das, wenn man, also ich nehme an, Sie haben ja noch weitere Familie dort gehabt. Der Moment, wo man ins Ausland geht, wo man die anderen Wurzeln verlässt.
Ja.
Was ist das für ein Moment für Ihre Eltern?
Ja, für die Eltern vielleicht schon noch ein bisschen anders als für uns Jungen. Ich meine, im Alter von 12 Jahren, da ist man noch, das ist für einen wie Ferien, oder fast ein bisschen auch so spannend, so, jetzt geht man irgendwo anders hin, und, wie lange, da weiss man nie, vielleicht kommt man wieder zurück. Aber der Entschluss zum Fassen, ich denke, das ist schon ein bisschen, ein einschneidend gewesen, auch für das, was einfach nachher weitergegangen ist, da. Wenn wir uns da eigentlich auf der Teilung gekommen sind, das war eigentlich unsere erste Anlaufstation gewesen. Und es ist einfach sensationell gewesen, da weiß ich, wie heute noch, wenn wir aufgenommen worden sind und auch mit der Schule und auch der Lehrer Hunger, da mag ich mich glaub, besonders erinnern, der sich wahnsinnig mit uns bemüht hat, dass man so schnell wie möglich Deutsch lernt.
Eben ein neuer Spruch. Also ich meine, wie haben Sie das gemacht? Was ist so? Wissen Sie noch, was das erste Schweizerdeutsche Wort war, was Sie gelernt haben?
Ich glaube, es war Grüezi gewesen, aber am Anfang habe ich irgendwie das Wort gar nicht verstanden. Ich glaube, irgendwie Svizi oder irgendwie so etwas habe ich da immer am gesagt. Und ich glaube, die Leute haben mich ein bisschen blöd angeschaut, bis ich es dann nachher richtig gelernt habe.
Persönlich auf der RS1 mit dem Otta Danig und der Marianne Stammer sind gerade so quasi bei den Wurzeln oder bei ihrem Weg dahin sein. Marianne Stamm kommen aus einer Familie, die ein recht bekanntes Haushaltwarengeschäft hatte. Das existiert, glaube ich, nicht mehr, gell, seit Schaffhausen?
Nein, das existiert nicht mehr.
Das war das Geschäft Mader gewesen.
Genau, ja.
Was haben Sie für Erinnerungen als Mädchen an die Zeit? Sind Sie einmal auch in diesem Geschäft schon gewesen damals?
Ja, natürlich. Ja. Wir sind irgendwie schon auch integriert gewesen, vor allem als ich dann in der Ausbildung war und eine Semesterferien hatte, habe ich auch in diesem Geschäft mitgeholfen. Das war auch, um ein bisschen, ja, man hat ein bisschen Sackgeld gebraucht oder auch etwas verdienen. Und ich war als Mädchen sehr, sehr viel in den Ferien gewesen, bei meinen Grosseltern in diesem Geschäftshaushalt, an der Vordergasse Schaffhausen. Und ich hatte eigentlich immer gern gehabt. Ich habe das immer schön gefunden, so um einen Laden zu haben und können, ja, Sachen verkaufen, Leute beraten. Das hat mir immer Spass gemacht.
Ist ja noch speziell, Sie haben ja nachher eben nicht eine Verkaufslehre gemacht, sondern Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, Sie haben Matur gemacht und sind nachher studieren auf Zürich, haben Deutsch und Mittelaltergeschichte. Das, ist das selbstverständlich gewesen, dass Sie das einfach so machen können?
Das war eigentlich für die Familie kein Problem gewesen, nein. Da ist akzeptiert gewesen. Man hat gefunden, wenn du das kannst und willst machen, dann mach du das. Und ich habe dann auch immer gedacht, ja, ich gehe es dann mal in eine Bibliothek arbeiten oder Schule geben oder so. Also einfach etwas ganz, ganz anderes, wie das, was ich heute mache.
Ja, das ist ja wirklich ganz anders gekommen. Ja. Wie ist es denn wirklich anders gekommen?
Ja,
der Grund sitzt, glaube ich, in der ersten Reihe da, der Thomas Stamm.
Ja, genau, das war eigentlich schon der auslösende Faktor gewesen. Dass für ihn eigentlich immer klar war, dass er bauen will. Und ich habe gedacht, das ist kein Problem, er bauert und ich gehe Schule geben oder so. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, das geht nicht. Das ist zu unterschiedlich und man verliert sich dann. Und das andere ist, ich habe es auch ungeheuer spannend gefunden, zum in der Rebe zu arbeiten, um nachher Wein machen können. Wahnsinnig Freude am Produkt Wein und das ist etwas, was mich heute total ausfüllt und mindestens ebenbürtig ist zu dem, was ich mir mal vorgestellt habe.
Wann hat sie nicht den Ärmel reingenommen mit dem Wein? Also was ich meine, wenn man sich so ein schön geistiges Leben mal vorstellt, und Sie haben sicher ganz tolle Werke können lesen, und denkt, ich werde Bibliothekar, ich kann immer in Büchern sein und vielleicht Kinder die Sprache beibringen, vielleicht mal einen Schüler haben wie Rota Tanek und dem Deutsch beibringen oder so. Und dann plötzlich stehen Sie im Rebberg. Ja. Also das ist schon ein rechter Wechsel. Was war es, was Sie gepackt hat?
Ich denke, als wir wirklich das erste Mal Trauben geerntet haben von den Reben, die wir selber gesetzt haben. Da hat man dann also mal wirklich die Früchte von der Arbeit gesehen und nachher auch den Wein gehabt. Und dann habe ich gefunden, wow, da ist es. Also das ist ja auch das Schöne, dass man etwas vom Anfang bis zum Schluss ein Produkt kann begleiten und kann entwickeln und bestimmen. Das habe ich auch sehr spannend gefunden. Und ja, finde es nach wie vor spannend.
Sie haben ja auch noch müssen oder wollen Weiterbildungen machen für das. Oder? Man wird ja nicht einfach so Winzerin. Sie sind auf Wädenschwil, müsste man, wenn jetzt vielleicht jemand einen zulässt und findet, ja, das wäre noch etwas für mich.
Jawohl.
Das ist schon noch der ein oder andere Schritt, der das braucht.
Also Grundausbildung zum Winzer werden, Winzerlehre machen, kann man in Wädenschwil oder in Changé machen. Und alles, was weiterführt, Weinbereitung und so weiter, ist heute eigentlich in Changé. Also in der Westschweiz dann, ja.
Sie haben gesagt, etwas mit der Hand machen, etwas von Anfang bis Ende. Lehre, das ist ja auch bei der Familie Danegumann. Also Ihr Vater war bereits Kunstgießer.
Jawohl, der Grossvater auch schon.
Und der Grossvater auch schon?
Jawohl, genau.
Wie weit so geht das bei Ihnen in der Familie? Also ist das einfach eine Tradition, die bis
ich
dann...
Ich sagen, ja, es ist eine Tradition, aber vielleicht auf den Grossvater noch zurückzuführen. Ja.
Haben Sie erste Erinnerungen an das Arbeiten mit Metall? Wie lernt man das?
Ja, ich meine, das sind Erinnerungen, ja, wenn einem etwas gelungen ist, aber ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was ich als erstes gemacht habe. Und ob es gerade gelungen ist, weiß ich auch nicht. Aber sicher ist es faszinierend, vor allem, man ist fasziniert, wenn man nur sieht, für die 1100 Grad, wo man dann nachher vergrüssen tut, die Bronze in die Formen hineinfließt, das ist eigentlich für jeden fast ein bisschen, manchmal fast ein Spektakel, ja, wenn es dann rausspritzt. Ich meinte, oder andere neue Schuhe rein, dann ist es gerade zweimal interessant.
Sie haben die Lehre gemacht bei Ihrem Vater, gell?
Ja, ich habe bei meinem Vater gelernt. Und haben natürlich, also wieso, dass ich es eigentlich gelernt habe, ich habe dort eigentlich schon gewusst, ich will einfach im Fußball irgendwie ein bisschen nachher die Möglichkeit haben, vielleicht so weit wie möglich spielen. Gut, Traum hat man immer, dass man mal vielleicht in der höchsten Liga spielt und da habe ich einfach alles dafür gemacht und habe ihm auch das auch gesagt am Anfang. Ich würde gerne bei dir lernen, aber ich sollte einfach auch dementsprechend genug Zeit haben. Das ist auch sowieso meistens am Abend gewesen, als ich noch zu Teigen war, dass ich praktisch jeden Abend trainieren und alles. Und so bin ich eigentlich zu dem Beruf eigentlich auch gekommen. Und Spass hat man nachher natürlich auch bekommen, dran. Aber man hat es natürlich immer ein bisschen in Verbindung mit dem Fußball immer ein bisschen gesehen.
Also die beiden Sachen, die sind ganz eng verbunden gewesen miteinander. Und es ist einfach auch praktisch und einfach gewesen, dass sie das gerade so machen können. Was hätten sie sonst wollen machen, außer Fußball und oder Kunstgießen? Was, wenn sie jetzt nochmal würden zurückkommen mit 16, 17, wo man sich muss entscheiden?
Ja,
hat es noch irgendetwas anderes gegeben, was sie wirklich?
Eigentlich nicht, nein. Weil eben, das ist ja die Frage. Man hat sich eigentlich mit irgendwie entscheiden. Und wenn man natürlich in dem Alter ist, ist es vielmal noch schwierig, zum genau wissen, ist es genau das. Ich meine, viele Menschen machen die Lehre und sind nachher plötzlich in einem anderen Beruf wieder zu finden. Und ja, es ist einfach Gottes Name so, dass man eine Lehre halt macht. Aber es wäre natürlich schön, wenn man nachher auf dem Beruf noch könnte bleiben. Und ich habe das dürfen. Und habe heute noch einen riesen Spass dran.
Jetzt haben wir drei Generationen Tanik. Wie hat Ihr Großvater geheißen im Vornamen? Das war kein Otta.
Mal war auch Otta.
Sicher? Otta, 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 genau, Tanik, dreimal.
Genau.
Ihr Sohn heisst aber Mirko, gell?
Mirko, ganz genau.
Und er ist nicht Kunstgießer.
Nein, aber er ist fleissig dran, um gewisse Sachen auch zu machen. Aber natürlich nicht in dem Stil, dass er jetzt zum Beispiel, würde ich sagen, ich will den Beruf erlernen. Aber er hat auch eigene Ideen und ich bin eigentlich überrascht, dass er sich auch mit dem auseinandersetzt und manchmal schon richtige Kunstwerke, so Aluminiumbilder, so richtig gehen kann. Bereits schon anfertigen.
Also sicher, das ist weitergegangen. Auch wenn er jetzt nicht hätte müssen, in Anführungszeichen.
Da ist es ein bisschen weitergegangen, ganz genau. Ja. Obwohl, dass es aber nicht sein Beruf ist jetzt.
Ja. Wie ist es bei Ihnen in der Familie, Marion Stamm? So die nächste Generation Stamms, wie?
Ja, wir hoffen. Die sitzt eigentlich da. Unser Sohn ist in der Ausbildung. Also er hat Winzer gelernt und dann Berufsmatur gemacht. Und jetzt ist er in Georges eben am Önologie studieren. Und wenn er weitermacht, dann finden wir das natürlich wahnsinnig toll. Ja.
Aber sie würde, also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass sie da, dass da Druck rum ist, wo sie würde weitergehen.
Nein. Weil es ist sehr ein beanspruchender Beruf. Man muss wirklich mit Leib und Seele dabei sein. Es sind unregelmäßige Arbeitszeiten. Es gibt während der Ernte, schafft man halt bis in alle Nacht, oder? Es hat auch die Schönseiten daneben, das ist ganz klar. Aber man muss wirklich hundertprozentig überzeugt sein, dass das richtig ist. Und ich denke, man muss auch einen Partner oder eine Partnerin haben, die so etwas mitträgt. Weil es geht sehr, sehr ins Privatleben über. So einen, ja, handwerklichen
Beruf. Ja, Sie und Ihre Mann haben sich in dem Sinne, ich habe am Anfang von der Sendung gesagt, Sie verkaufen, Ihre Mann produziert. Und das braucht es, da die beiden Seiten. Man muss auf der einen Seite selber tätig sein und auf der anderen Seite zusammenspannen. Ich habe diese Woche gelernt, dass der Benny Turnherr, quasi der Benny National, einmal im Jahr auf die Einge kommt. Wegen Ihnen, oder Tanik?
Jawohl.
Wir haben die Sportskala schon ein paar Mal erwähnt. Und ich glaube, für alle die das noch nie gesehen haben, ich habe ein paar Bilder gesehen, das ist eine Gala von riesigen Ausmaß, die sie jedes Jahr aus dem Boden stampfen, hier in Teingen oder Tanik. Was treibt sie an?
Ja, ich würde sagen, in erster Linie, ich bin jetzt einfach baff, dass ihr so informiert sind. Und dass es so ein Ausmaß hat. Nein, es ist natürlich schon ein Anlass, wo man eigentlich müsste ganz kurz noch erklären, wenn er überhaupt standgekommen ist.
Wir, das ist Schaffhausen
Sportler und Künstlergala.
Schaffhausen Sportler und Künstlergala.
Ja, voilà. Es ist einfach so gewesen, wir haben ja vor 25 Jahren habe ich eine Schaffhausen Regionalsportzeitung ins Leben gerufen. Die geht in alle Haushaltungen, gratis. Und wird natürlich finanziert mit Inserat und Sponsoring. Und da innen haben wir natürlich mal eine Sportlerwahl gemacht, zwei, drei Jahre. Und einfach nur über die Zeitung nachher den Sportler verkündet. Und danach habe ich mir gesagt, es wäre natürlich schön, wenn man die Sportler auch ehren würde in einem schönen Rahmen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht, vor 20 Jahren haben wir mit dem angefangen. Und nach zwei Jahren, wo wir das durchgeführt haben, haben wir müssen sagen, so, jetzt wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen erweitern. Wir wollen aus dem Ganzen noch ein bisschen spektakulär machen. Wir wollen eine Künstlergala noch daraus machen. Weil ich meine, Sportler Vielmal gibt es, dass es 80% die gleichen sind.
Sind die gleichen. Wenn jemand mal talentiert ist, ist er talentiert.
Vielleicht einmal ein paar Jahre oder drei, vier Jahre. Natürlich tun wir aber auch wieder mal einen Sportler auszeichnen, der vielleicht ein Nachwuchssportler ist, der vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit steht. Aber wir haben nachher die Gala insofern weiterentwickelt, kann man sagen. Dass wir jetzt Künstler aus ganz Europa oder sogar aus der ganzen Welt da haben, berühmte Opernkünstler, wie zum Beispiel der Piero Mazzocchetti, der bereits schon zweimal da war, der mit dem José Carreras bei uns ist er auftreten.
Aber nicht der José Carreras ist nicht bei Ihnen
auftreten. Nein, der ist noch nicht da. Aber. Nein, aber er ist zum Beispiel bei uns, der Piero Mazzocchetti ist bei uns zum Beispiel auftreten am Freitag an der Gala und am Samstagabend ist beim José Carreras, ist er in einer Sendung gsi, ja. Wo wir natürlich alle, sind alle verblüfft gsi. Und irgendwie da haben wir
auch gesagt. Hat das geschafft. Wie machen Sie das? Ich würde sagen, so ein Hansdampf in allen Gassen.
Nein, man muss ein bisschen unterwegs sein.
Man muss unterwegs sein, auf einem guten Netzwerk.
Das auf jeden Fall, ja. Ich meine, in dem Zusammenhang, sind wir auch wieder bei dem Thema wie am Anfang. Ich bin auch froh, wenn man sich auch auf gewisse Leute verlassen kann. Oder die einem auch Tipps geben und wo man dann einfach mal dort hingeht und wenn man wieder mal etwas Gutes sieht, dann probiert man nachher natürlich die Künstler dann auch zu verpflichten und das ist natürlich auch immer wieder es ist auch wieder eine Herausforderung oder spannend, da kann man schon sagen, weil man weiß ja nie, was rauskommt, da kommt auch noch dazu. Aber meistens, und ich würde sagen, bis jetzt haben wir, Gott sei Dank, Holz anlangen, haben wir Schwein gehabt.
Und aufhören können Sie eh nicht mehr jetzt, oder? Jetzt ist das 20. Mal gewesen, also jedes Jahr muss es stattfinden. Und der Benny Turner ist immer noch dabei?
Es ist zur Tradition geworden, ja. Aber wir haben dann auch abwechseln. Ich meine, der Benny Turner, das ist auch wieder, wenn ich gesagt habe, ein Glücksfall gewesen. Früher hat Benny mich interviewt in Winterthur nach dem Match. Und als ich ihm angerufen habe, habe ich gesagt, du Benny, wir machen deinen Teigen eine Sportlergala. Dann hat der Benny gesagt, du, dir zu lieb komme ich einmal, aber mehrmals komme ich nicht. Und dann hat er dann nachher auf der Bühne gesagt, ich habe gemeint, ich bin da an einer Hundsverlochete. Aber in der Zwischenzeit hat er auch festgestellt, dass es kein 0815 Anlass ist, sondern wirklich, es ist für die Sportler und auch für alle Gala-Gäste, die kommen, ist es wirklich etwas, was ich muss sagen, fast ein bisschen das Highlight des Jahres.
Und daneben die U15-Turniere, die sie machen, oder U14, je nachdem, das ist auch so ein Netzwerk, merkt man jetzt gerade. Also,
auf jeden Fall. Ja. Aber da ist man natürlich auch automatisch auch reingewachsen. Ich meine, man hat angefangen, mit diesen Vereinen Kontakt aufzunehmen. Und wenn man natürlich sagt, FC Barcelona, FC Bayern München, Inter Mailand ist ja da gewesen, dann kommen sogar auch die Mannschaften, meldet sich auch selber. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der
ganzen Chelsea war zum Beispiel mal noch etwas, oder?
Wenn ihr den Flug und alles Zeug zahlt, sehr gerne. Aber... Nein, aber ich denke, das sind dann auch schon wieder Dimensionen, wo ich muss sagen, da wird ein bisschen, da müsstet mir also wirklich gewaltige Sponsoren haben oder Falkenbier müsste halt vielleicht noch ein bisschen
mehr. Das ist jetzt etwas 8. Strichli.
Nein, das ist noch Spass gesetzt.
Jawohl, logisch. Also, aber das ist klar, es geht nur mit Unterstützung, das kann man nicht einfach so aus dem
Absolut. Aus dem eigenen, und ich meine, wir arbeiten ja auch mit sehr vielen Sponsoren zusammen. Ja. Und durch das haben wir überhaupt die Möglichkeit, um überhaupt die alles zu realisieren.
Ja, ein internationales Netzwerk. Stichwort Marianne Stamm, haben Sie Kontakt mit anderen Winzern? Und zum Beispiel jetzt gerade im südbadischen Raum wäre ja würde auf der Hand liegen. Hat man das oder ist man da wirklich so ein bisschen im Kanton Schaffhausen und wir schauen zu uns?
Schweizweit haben wir Kontakt, ja. Mhm. Aber über Grenzen eigentlich selten. Fragen Sie mich nicht, wieso. Das ist einfach Fakt. Aber
ist das generell so, dass Schweizer Winzer eher nach innen schauen und nicht unbedingt?
Nein, das glaube ich nicht unbedingt. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Entwicklung zusammen. Oder wo man vielleicht mal ein Praktikum gemacht hat oder so. Das gibt ja dann in der Regel auch Beziehungen. Wir haben einfach so ein Netz von Leuten, die wir kennen von der Ausbildung her, von der Schule her und so. Oder wo man das Gefühl hat, die haben ein bisschen die gleiche Philosophie beim Weinmachen, dass man sich so austauscht.
Ja. Aber da tauscht man sich zum Beispiel aus, auch mit jemandem aus der Bündnerherrschaft ja. Oder vielleicht Weinbauern, was weiß ich, im Aargau ist oder im Zürichbiet
ja.
Oder so.
Ja. Ja, es ist auch sehr, sehr spannend und eben, man profitiert eigentlich immer davon, das sind die Netzwerke.
Wird eigentlich diskutiert. Etwas, was mir eben auffallen ist, dass in der Statistik, die gerade rausgekommen ist, dass immer weniger Schweizer Wein getrunken wird. Wir haben das schon ein bisschen angedeutet am Anfang der Sendung. Zum Beispiel der Schweizer Wissi, den wir jetzt gerade hier probiert haben, der wirklich sehr frisch und spritzig ist, gute Sache, dass der aber an für sich bei den Konsumenten immer schlechter ankommt, respektive weniger getrunken wird. Werden da neue Lösungsansätze gesucht, auch unter Ihnen und unter den Winzern?
Das sind natürlich, so eine Statistik spiegelt immer etwas wider, was auf einem einzelnen Betrieb vielleicht gar nicht so...
Nicht so ein Problem ist.
So ein Problem ist, ja.
Es ist erst in der Masse.
Genau. Und sonst grundsätzlich hoffe ich natürlich schon, dass man so Sachen überprüft und anschaut. Man müsste so eine Statistik auch, denke ich, genau analysieren, um was für Preiskategorien, wie geht es, wo weniger getrunken werden. Also ist da jetzt ein günstiger Massenwein, wo einfach ja, halt auch vielleicht eine gewisse Anonymität hat und nicht wahnsinnig viel Spass macht beim Trinken? Oder wo genau verlieren wir den Markt? Das dünkt mich eine sehr komplexe Sache. Und jeder, der selber am Markt ist, für jede Situation eigentlich wieder ein bisschen anders aus. Es hat sicher Betriebe, die zugelegt haben im Verkauf, im Absatz. Und dann hat es andere, die massive Einbußen haben. Die Frage ist, aufgrund von was und wo sind die auch positioniert innerhalb vom Produktionsraum?
Ja. Wir haben gelernt in dieser Stunde, dass man Dainge richtig Dainge ausspricht. Dass man ein erstes Glas Schweizer Weisswein am Sonntag so nach den Elfen, das heisst jetzt in, ja, in einer.
Jetzt dann gleich.
Jetzt dann gleich, dürfte kredenzen. Und dass der Lionel Messi auch mal hier geshootet hat. Es würde mich noch schnell wundern, Ihre Bibliothekarin Literaturseite, weil es ist Sommer- und Ferienzeit, Marianne Stamm, und ich weiss, dass Sie immer noch lesen in diesen ruhigen Minuten, ruhigen Stunden. Was würden Sie im Moment jemandem empfehlen, der sagt, ja gut, jetzt haben wir genug über Wein und über das Shooten geredet, jetzt sollte ich auch noch etwas erfahren zum Lesen. Vielleicht Ihre Entdeckung vom Sommer 2012 oder etwas, wo Sie würden sagen, das lohnt sich jetzt so in den nächsten Wochen, wenn jemand Zeit hat, in eine Bibliothek zu gehen oder in ein Buchgeschäft.
Mhm. Also, wenn ich im Moment gerade lese und wo ich ungeheuer spannend finde, aber ich bin noch nicht fertig, aber einfach im Moment finde ich es gewaltig, das heisst Katzentisch oder Am Katzentisch und ist von dem Schriftsteller, der auch Der englische Patient geschrieben hat, und es erzählt seine, also es ist ein bisschen autobiografisch, es erzählt seine Erlebnis, als er als 11-jähriger Bub von Ceylon auf England reist oder fährt auf einem Schiff. Das war da eine Reise, das war in den 50er Jahren, wo 21 Tage gegangen ist. Und er sitzt als alleinreisender Bub eben am Katzentisch, oder? Wo also die ärmeren Passagiere sitzen. Er hat nie eine Chance, zum überhaupt mal da an Captain's Table führen zu können oder so. Und wann er erlebt auf dieser Reise?
Am Katzentisch. Kollegen,
am Katzentisch. Und Antje.
Oh, Antje. Ja. Wunderbar. Also, Reisetipp respektive Reisebuch und der Buchtipp. Zum Fußball. Ota Danek, was sind die nächsten Mannschaften, die Sie auf die Einge bringen als nächstes?
Im internationalen Turnier?
Ja.
Ah, ich habe gemeint, ich bin die Drittligamannschaft. nein, im internationalen Turnier wird Schalke 04 sein, denke ich mir. Oder einfach 1-2 aus der Bundesliga. Und sie sind auch schon da gewesen, sind begeistert gewesen. Und ich finde, das ist ja das, was es eigentlich ausmacht. Dass einfach den jungen Leuten, die auch hier in der Region Fußball spielen, dass man denen eine Chance gibt, gegen solche Teams einfach mal anzusetzen. Das ist einfach auch die Motivation gewesen, wieso ich es überhaupt gemacht habe bis jetzt.
Weiter toi toi toi, Ihnen beiden viel Glück und Kai Hagel in der letzten Saison 2012. Das war es persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Das persönlich ist direkt aus dem Restaurant Gemeindehaus Zdeingen, Kanton Schaffhausen, oder Zdeingen, wie wir gelernt haben, wie man das dort sagt. Gäste von Christian Zeugin waren die Winzerin Marianne Stamm und der Kunstgießer Ota Danek. Technik Hedi Massoudi und Samuel Berger. Wenn Sie die Live-Sendung vom Sonntagmorgen einmal verpassen, dann können Sie die Gleichsendung persönlich in der Wiederholung hören, am Abend, 10 Uhr, hier auf deres Eis. Heute in einer Woche kommt die Talksendung aus dem Kulturhof Schloss Könitz, zu Könitz im Kanton Bern. Gastgeberin ist Anita Richner und sie hat Marianne Streif eingeladen, Politikerin, und der Lorenz Hasler, Musikpädagog.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.